HR2 Kultur Podcast.
Entscheiden Sie, wann Sie den heutigen Gast empfangen.
Doppelkopf. Gebühren für gutes Programm.
Heute mit Harriet Köhler und Sylvia Schwab. Sie waren gerade ein paar Wochen am Bodensee, Harriet Köhler. Anlass war ein Stipendium des Frankfurter Literaturhauses, ein Aufenthaltsstipendium. Was haben Sie gemacht? Sind Sie gewandert, Fahrrad gefahren oder haben Sie auch gearbeitet?
Ich habe eigentlich relativ viel gearbeitet, weil das Wetter war gar nicht mehr so fantastisch am Bodensee. Die schönen Tage habe ich natürlich genutzt, irgendwie am See ein bisschen lang zu radeln. Aber es gab auch kalte Tage.
Es ist ja so, viele Schriftsteller, mit denen ich mal gesprochen habe, sagen sie, diese Aufenthaltsstipendien sind an sich eine wunderbare Sache. Aber wenn man so ganz weit ab ist vom Schuss, und sie waren ja weit ab vom Schuss, sie waren ja auf der Südseite des Sees, soweit ich weiß, in einem kleinen Dorf, dann fällt denen auch manchmal die Decke auf den Kopf. Also ist das für Sie anregend, eher alleine zu sein zum Schreiben oder ist das dann eher auch ja, schwierig?
Also ich bin ein geselliger Mensch und das ist halt ein zweischneidiges Schwert. Ne? Einerseits kommt man wunderbar zum Arbeiten, weil man tatsächlich überhaupt gar keine Ablenkung hat und schon morgens im Pyjama sich an den Computer setzt zuweilen, weil was soll man auch anderes machen? Andererseits ist es natürlich einsam. Da gibt's überhaupt nichts. Ja, das ist, also man ist einsam. Und ich habe mich dann wahnsinnig gefreut, als zur Halbzeit mein Mann mich mal besuchen kam und man mal irgendwie rauskam. Das war ja auch noch auf der Schweizer Seite des Bodensees in einem ganz kleinen Dorf, das aber so ein Luxusdorf ist. Da gab es zwei unglaublich teure Restaurants. Aha. Und da finden viele Hochzeiten statt und so. Und da konnte ich mir ja nicht mal ein Glas Wein auf der Terrasse leisten.
Also Sie mussten wirklich auch abends zu Hause bleiben und immer noch im Pyjama dann wieder vor dem PC sitzen. Mhm. Ja, Sie sind ja als eine sehr disziplinierte Schriftstellerin inzwischen schon bekannt geworden. Mit Ende 20 haben Sie Ihren ersten Roman veröffentlicht, Ostersonntag, und mit Anfang 30 dann den zweiten und dann diese Stille. Das sind keine Leichtgewichte, und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen sind das zwei dicke Romane, aber es sind auch zwei wirklich sehr anspruchsvolle Bücher, die von der Kritik übrigens auch beide sehr begeistert aufgenommen wurden. Und in beiden geht es, das ist jetzt so interessant, um das Thema Familie. Jetzt mal ganz grundsätzlich erst, was ist so interessant am Thema Familie?
Lustigerweise würde mir das nie einfallen, einen Roman über Freundeskreise zu schreiben oder über das Arbeitsleben, glaube ich, auch nicht. Familie ist natürlich die Instanz, die uns maßgeblich und mehr als alles andere im Leben prägt und uns zu dem macht, was wir sind. Der Familie können wir nicht entkommen und die ist so konstituierend für das menschliche Dasein, dass ich glaube, egal welche Frage man an den Menschen stellt, muss man auch nach seiner Familie fragen. Also ich glaube, man kann George W. Bush nur verstehen, wenn man weiß, wer sein Vater ist. Und deswegen finde ich das Thema wahnsinnig spannend. Meine Romane sind ja keine Familiensagas oder so, sondern ja eher kleinere, so eigentlich eher Kammerspiele.
Momentaufnahmen. Ist denn Ihre eigene Familie für Sie so prägend gewesen, dass dieser Eindruck für Sie entstanden ist?
Das ist, glaube ich, nicht nur meine eigene Familie, sondern egal, wohin man guckt. Aber natürlich, also jeder Mensch würde lügen, wenn er sagen würde, seine Eltern hätten ihn nicht geprägt. Also ich kann relativ genau sagen, welche Ängste ich von wem geerbt habe und wer mir Selbstvertrauen gegeben hat in meiner Familie. Und ich glaube, je älter man wird, umso klarer wird einem das auch, woher die eigenen Macken kommen und auch die eigenen Fähigkeiten.
Harriet Köhler ist Studiogast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Und Sie haben eben Ihren ersten Roman Ostersonntag genannt. Der ist 2007 erschienen. Ich sage mal ganz kurz, um was es geht. Das ist eine Professorenfamilie. Er ist inzwischen emeritiert, im Ruhestand, auch geistig schon ziemlich zurückgenommen. Sie, die Mutter, eine schöne, perfekte Frau, für die immer die Familienfassade das Wichtigste, was es gab, was es überhaupt gibt. Die Tochter Linda, eine kühle, sehr erfolgreiche junge Frau, der Sohn eher wieder ein Versager. Eigentlich sind alle in dieser Familie, die treffen sich am Ostersonntag und das ist dann eben der Ausgangspunkt von Auseinandersetzungen, Konflikten, Gesprächen, alle sind sie einsam. Alle leiden sie. Aber sie haben doch alle eigentlich auch ihr Schicksal zumindest ein Stück weit selber gemacht.
Ja, was ja nicht bedeutet, dass man nicht daran leiden kann. Das ist ja vielleicht unser... Wir leben ja in einer Zeit, in der wir ganz viel über Psychologie wissen und warum wir so sind und was wir für Fehler und was wir für Macken haben. Und ich habe einen Freund, der weiß ganz genau, dass er an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leidet. Das ist diagnostiziert. Das heißt aber natürlich nicht, dass er da rauskommt. Also man steckt so in sich fest.
Ihr Blick auf diese Personen wurde, und das fand ich eigentlich sehr interessant zu lesen, von manchen Kritikern erbarmungslos genannt und von manchen wurde er zärtlich genannt. Was haben Sie denn selber für eine Haltung zu diesen vier Menschen?
Ich habe eine ganz zärtliche Haltung zu denen. Ich habe auch eigentlich gedacht, dass ich ein zärtliches, ein zwar erbarmungsloses, aber schon zärtliches Buch schreibe. Und wer mich mal aus Ostersonntag hat lesen hören, weiß auch, dass ich das ganz leise und liebevoll vortrage. Es gab aber tatsächlich viele Rezensenten und aber auch viele Leser, die da nur einen Diktator gehört haben, der seine Figuren anbrüllt und
unterdrückt,
unterdrückt und hartherzig ist und die Düsternis, also es gibt auch viele Leute, die nur, denen das einfach zu dark war, zu dunkel war. Es war auch lustig, was so die Buchhandelsvertreter erzählt haben. Es gab Buchhändler, die haben sich das stapelweise in den Laden gestellt und es gab Buchhändler, die haben gesagt, bleib mir weg mit dem Mist.
Ja, Mist ist ja doch sicherlich ganz falsch, aber vielleicht mit diesem doch sehr berührenden Thema für jeden Leser. Denn wie Sie eben sagten, jeder Leser ist Mitglied einer Familie. Wie schwierig war es denn, Sie waren ja damals 29, sich in diese Personen hineinzudenken, also zumindest in die beiden älteren Personen, in diesen etwas, ja, schon im Kopf schwummrigen alten Professor und seine Frau. Also das sind ja doch so nah Porträts, dass ich mir vorstelle, wenn man selber erst Ende 20 ist, ist es schwierig, sich hineinzudenken.
Eigentlich war das nicht so schwierig. Ich hatte stärkere Schwierigkeiten, meine jüngeren Figuren voll zu erfassen. Vielleicht, weil ich denen näher bin vom Alter her. Eigentlich sind alle vier Figuren aus Ostersonntag ja Abspaltungen von mir. So. Deswegen konnte ich denen auch gar nicht mit allzu großer Härte entgegentreten. Also der alternde Professor Heiner trägt, alle Ängste, die der hat, sind meine Ängste in Wirklichkeit. Also diese Angst vor dem geistigen Verfall, wie er versucht, das vor sich selbst zu verbergen und vor den anderen zu verbergen. Ich habe unglaubliche Angst vor so einem geistigen Verfall. Also, und kann mir aber gleichzeitig natürlich vorstellen, wie es ist, wenn sowas losgeht, weil wir natürlich alle auch mal Tage haben, an denen wir uns nicht so fit fühlen. Und wenn man das dann hochrechnet, sozusagen auf Monate und Jahre, dann ist man, glaube ich, schon relativ nah dran an dem, was so ein Mensch fühlt, der immer nur klug war und seine Klugheit verliert.
So. Seine Geistesgegenwart.
Ja, seine Geistesgegenwart, genau.
Ja. Ein finsterer Familienroman wurde eine Besprechung überschrieben, aber es gibt ja auch schon auch skurrile Stellen. Darf man auch mal lachen in Ostersonntag, ja. Harriet Kühler?
Unbedingt. Ich bin auch immer ganz traurig, wenn die Leser sich so haben einlullen lassen von der Finsternis, dass sie das Lichte darin nicht mehr gesehen haben, und war auch immer um jeden Leser dankbar, der den Roman auch lustig fand. Die lustigsten Stellen wurden rausgeschnitten. Ich bin ein Mensch, der sehr zum Karlauer neigt. Und meine Lektorin damals hat gesagt, dass du übertreibst, Harriet, das muss raus. Und wir haben dann um Karlauer gefeilscht. Es sind noch einige drin geblieben. Aber leider auch viele rausgeflogen. Aber bitte, man soll unbedingt lachen, ja.
Ja, wo Schatten ist, ist auch Licht. Sonst gibt es auch den Schatten nicht, ja. Damit sind wir schon bei einer ersten Musik, Harriet Kühler. Sie haben uns Verschiedenes mitgebracht und Sie können jetzt sagen, was Sie als Erstes spielen lassen wollen.
Ja, als Erstes habe ich mir überlegt, hören wir uns Sergio Mendes an mit einem ganz schönen Titel, der heißt Write This Life. und ist von dem Album Stillness. Ich mag ganz gern diese Bossa Nova-Brasil-Sachen.
Harriet Köhler ist heute Studiogast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Sylvia Schwab. Sie haben Kunstgeschichte studiert, Harriet Köhler, 6 Semester. Und dann sind Sie in München zur Journalistenschule gegangen. Die haben Sie abgeschlossen mit dem Diplom. Sie haben danach Moderationen geschrieben für MTV. Und dann kam der erste Roman. Und der kam ganz plötzlich. Das war also nicht diese übliche Odyssee, von der man so häufig hört, über zig Verlagsschreibtische.
Nee, zum Glück nicht. Also da habe ich wirklich einfach ganz, ganz großes Glück gehabt. Ich habe natürlich immer schon so geschrieben, vor mich hingeschrieben, Erzählungen und viele Romane angefangen und nie zu Ende geschrieben. Und ich hatte einen Chef bei MTV, der mit dem ich auch befreundet war und der irgendwie ganz fest davon überzeugt war, dass ich Schriftstellerin bin. So, der hat immer gesagt, Harriet, du bist Schriftstellerin, da habe ich gesagt.
Ja, muss ja seine Gründe gehabt haben.
Markus, sei still. Der war befreundet mit einer Lektorin bei Kiepenheuer und Witsch und hat ihr, ohne dass ich das wusste, Erzählungen von mir geschickt. Und wahrscheinlich hätte ich das auch nicht gewollt, wenn ich das gewusst hätte. Aber irgendwann hatte ich dann eine E-Mail vom Verlag Kiepenheuer und Witsch in meinem Postfach mit der Anfrage, ob es nicht auch was Längeres gäbe. Und dann habe ich gedacht, na gut, also wenn jetzt ein Verlag vor der Tür steht und sagt, schreib einen Roman, dann muss ich auch einen Roman schreiben. Und ich war damals gerade mit den Diplomprüfungen fertig und hatte so 3 Monate bis zum nächsten Praktikum und habe gedacht, dann bleibst du jetzt doch einfach in der Bibliothek sitzen und versuchst, diesen Roman zu schreiben. Dann habe ich überschlagen, wie viele Seiten ich wohl am Tag schreiben muss, damit ich es in 3 Monaten schaffe. Und habe dann 3 Seiten am Tag geschrieben.
Harriet Köhler ist Studiogast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Das klingt ja fast unglaublich. Das heißt ja aber doch auch, dass dieser Roman entweder schon in Ihrem Kopf ziemlich fertig gewesen sein muss oder dass der wirklich beim Schreiben entstanden ist und auch ja, dann auch nicht mehr so sehr viel umstrukturiert werden muss. Oder wie läuft das ab? 2-3 Seiten pro Tag.
Ich kann mir das selbst auch nicht erklären, wie das so leicht ging. Beim zweiten ging das nämlich nicht mehr so leicht. Ich habe mich einfach hingesetzt, habe überlegt so, was willst du schreiben? Die und die Figuren, das und das soll passieren, da und da irgendwo der Klimax. Und habe mich hingesetzt und habe das Ding runtergeschrieben. Natürlich wurde da ein bisschen dran nachgearbeitet, aber nicht grundsätzlich. Der ist aus mir rausgeflossen. Das war, als hätte ich mein Hirn angestochen und O-zapft ist.
Ja, sehr bayerisch, ja. Ja, und dann kam der zweite Roman und dann diese Stille. Das ist auch ein Familienroman, allerdings ein ganz anderer. Denn er erzählt von 3 Männern, von Großvater, Vater und Sohn. Was die miteinander erleben nach dem Tod der Großmutter. Beziehungsweise ganz am Anfang lebt die Großmutter ja noch. Und dann diese Stille, der Titel. Ist das die grauenhafte Stille nach dem Tod eines Menschen oder ist das noch eine andere Stille?
Die Stille ist in dem Roman ja überall. Es ist auch die Stille nach der Bombardierung Deutschlands.
Das muss man vielleicht kurz erklären, weil das die Erinnerungen des Großvaters sind.
Das sind
oder auch des Vaters.
Des
noch.
Vaters vor allem. Das sind ja... Das sind 3 Männer, von denen mindestens 2 vom Krieg geprägt wurden, stark geprägt wurden. Also Walter, der Soldat war im Zweiten Weltkrieg und lange, lange, lange in russischer Kriegsgefangenschaft war, einer der Spätheimkehrer war. Und Jürgen, sein Sohn, der während des Krieges einfach ein Kind war, da also nicht viel aktiv mit mitgestaltet hat, aber natürlich seine Erlebnisse hatte aus dieser Zeit und der vor allem ohne seinen Vater groß geworden ist. Und dann gibt es Niki, den Sohn, der von zwei traumatisierten Generationen großgezogen wurde und eigentlich aber denkt, er hat damit nichts mehr zu tun. Und die Stille ist auch das, was vererbt wurde. Man hat ja nach dem Krieg nicht darüber gesprochen, was passiert ist. Oder allenfalls in so Abenteuergeschichten, so lustigen Anekdoten, so Knackwurstgeschichten nenne ich die immer. So haben zumindest, das sind die Geschichten, die bei mir erzählt wurden. Die handelten immer vor allem von Würsten. So. Und
das andere wurde eben nicht erzählt.
Genau. Und der Roman stellt die Frage danach, welche Folgen das hatte, dass das nicht erzählt wurde. Es gibt ja gerade irgendwie, ist gerade in der sogenannten Gerontopsychiatrie, Psychologie gerade ein großes Thema, dass viele der Menschen, die jetzt so im Altersheim landen, die Kriegskinder waren, dass bei denen plötzlich die Wunden aufbrechen, die so vernarbt waren, dass man sie eigentlich nicht mehr gesehen hat. Das ist ein großes Thema, dass sich bei, man sagt, 30% aller Leute, die in der Zeit Kinder waren, das, was wir posttraumatische Belastungsstörung nennen, plötzlich zeigen.
Jetzt ist es ja so, die Großmutter war ja für diese drei Männer ein verbindendes Element. Also solange sie da war, wurde gesprochen. Und jetzt stehen die drei da und können nicht mehr miteinander reden. Das heißt, sie haben ja im Grunde auch vorher nicht wirklich miteinander geredet, sondern nur immer über die Großmutter, die wie die Spinne mitten im Netz war und sozusagen das alles zusammengehalten hat. Aber war diese Großmutter nicht umgekehrt auch eben eine Verhinderin von Kommunikation? Ist es nicht oft so, dass Menschen nur darum nicht miteinander reden, weil ihnen das Reden von anderen abgenommen wird?
Na klar, also die Großmutter hat natürlich auch dafür gesorgt, dass nicht darüber gesprochen wurde. Man kennt das ja in vielen Beziehungen, in denen nicht mehr gesprochen wird, in denen wird aber in Wirklichkeit ganz viel gesprochen, aber über irgendwas anderes. Also ich kenne,
es wird geredet, nicht gesprochen. Ja.
Also ich kenne ein paar, die irgendwie nur über die Arbeit sprechen und gleichzeitig den Mangel empfinden, nicht über sich zu sprechen. Und so ähnlich ist das natürlich in dieser Familie auch. Die haben auch über den Krieg gesprochen. Über den Krieg geredet, um jetzt mal in diesem Ausdruck zu bleiben. Viel in dieser Familie wurde viel über den Krieg geredet, aber es wurde eigentlich nicht darüber gesprochen.
Haben Sie, Harriet Köhler, denn jetzt nicht auch so ein bisschen Sorge, dass Sie ja die Expertin werden könnten für Generationenkonflikte, dass Sie da vielleicht so ein bisschen in eine Schublade geschoben werden von Ihren Lesern oder auch den Kritikern?
Ich hoffe nicht. Klar. Aber das ist natürlich schnell geschehen, das stimmt. Mal gucken. Ich glaube, mein nächster Roman wird nicht nochmal ein Generationenroman, wobei man mir da auch schon wieder droht, dass dann die Leute nicht mehr wissen, was sie mit einem anfangen sollen, wenn man nicht mehr ins Muster passt.
Ja, genau, das ist, dachte ich eben, ist die Gefahr. Aber umso schöner ist es ja, dieses Muster dann auch immer wieder zu sprengen. Ja. Und Sie haben ja auch noch viel Zeit. Es ist ja nicht so, als dürfte man nicht von Ihnen noch auch viel erwarten. Der Roman hat ja irgendwo nicht ein Happy End, aber doch ein warmes Ende. Da kommen Menschen doch, und wenn sie auch nicht miteinander sprechen können oder müssen, aber doch sich trotzdem diese drei Männer ein Stück näher. Also kann Annäherung eben auch ohne Sprechen und eben doch in Stille stattfinden?
Ja, das war ein... Tatsächlich ist es ja am Ende des Romans so, diese Männer, obwohl man die ganze Zeit, glaube ich, als Leser darauf wartet, dass jetzt endlich das Schweigen gebrochen wird und die sich endlich mal aussprechen, das tun die am Ende natürlich nicht.
Wäre auch zu einfach, oder?
Ja. Aber es findet eine Annäherung statt und die findet rein emotional statt. Und ich glaube, die findet darüber statt, dass die Männer in den Männern ein Verständnis für den anderen wach wird. Und ich glaube, dieses Verständnis öffnet den Raum, auch zu verzeihen und damit eben auch für eine Annäherung.
Und so eine positive Grundwärme, die es dann da gibt, ohne dass ja wirklich alles ausgesprochen wird, was ja auch gar nicht geht.
Ja.
Wir sind bei einer zweiten Musik, Harriet Köhler. Was haben Sie da als zweites ausgesucht?
Ach, als zweites habe ich ein ganz schönes Lied von Seo Georgi. Das ist schwierig auszusprechen. Seo Georgi. Das Lied heißt Life on Mars. Das ist eine Coverversion, eine portugiesische Coverversion von einem David Bowie-Track. Und wenn man David Bowie kennt, das ist ja so ein echt so ein Testosteron-Monster. Und dieses Lied ist eine unglaublich zarte Fassung dieses sehr starken Liedes.
Quando as coisas do coração não consegue compreender e a mente não faz questão e nem tem forças pra obedecer. Fica da sua língua, então vem, senão vou ver quem sou. Meu poder vem do sol.
Wir hörten Seo Georgi mit Life on Mars, ausgesucht von meinem Doppelkopf-Studiogast in H2 Kultur, der in Frankfurt lebenden Schriftstellerin Harriet Köhler. Mein Name ist Sylvia Schwab. Harriet Köhler, Sie haben beim Rheingau Literaturfestival gelesen und da haben Ihnen mit Sicherheit eine ganze Menge Leute zugehört. Wie reagiert denn eigentlich Ihr Publikum, auch bei anderen Lesungen, auf Ihre Romane, in denen es ja um Familie geht, um Generationenkonflikte, um nicht reden können, die zum Teil anrührend sind, zum Teil sehr bewegend, versöhnlich am Schluss und zum Teil kann man ja auch lachen.
Gelacht wird leider nie. Oder nicht so oft.
Oh, dann lesen Sie vielleicht die falschen Stellen.
Nee, ich glaube, dass das Material die Leute einschüchtert, dass sie sich dann irgendwie nicht trauen. Also es gibt hin und wieder mal einzelne Lesungsgäste, die auch mal ein bisschen kichern, aber eigentlich wird nicht so viel gelacht. Da im Rheingau, das war ein interessantes Publikum, weil die so reagiert haben auf den Text und zwar hörbar. Also die haben dann immer so zustimmend gebrummt und so, ja.
Also die wussten, die verstanden unmittelbar,
die verstanden.
Es geht.
Das war eine schöne Lesung. Danach kam eine Frau an meinen Tisch und hat ein Buch signieren lassen für ihren Bruder zum 70. Geburtstag. Mhm. Und dann habe ich sie wissend angesehen und dann hat sie gesagt, das, was Sie da schreiben, ist bei uns gerade genau das Thema.
Das war dann Ostersonntag oder?
Und dann nee, das war und dann diese Stille.
Aha. Reagieren denn so betroffen, angerührt, vor allem die Älteren oder nicht vielleicht auch die Jüngeren?
Die
Jüngere gibt es ja auch in beiden Büchern.
Ja, das klassische Lesepublikum ist ja meistens etwas älter. Es gehen ja gar nicht so wahnsinnig viele junge Leute zu Lesungen. Aber es gibt schon auch Leute, die also ich habe zum Beispiel einen Freund, der damals, als ich Ostersonntag veröffentlicht hatte, zu mir sagte, so genau wollte ich es gar nicht über mich wissen. Und sich da auf Ferdinand bezog, auf den Versagertypen in Ostersonntag.
Ach, und dachte, Sie hätten ihn auch im Kopf gehabt.
Nee, aber er hat sich schon erkannt gefühlt, dennoch.
Aha. Ja, aber das ist doch auch ein toller Erfolg, wenn man das Gefühl hat, man hat nicht einen bestimmten Menschen beschrieben, sondern hat vielleicht dann sogar ganz vielen ein bisschen in die Seele geguckt.
Das versuche ich ja. Mich interessiert ja gar nicht, mich interessiert ja das sozusagen das Typische oder das, was uns eint, viel mehr als das, was uns besonders macht.
Es ist ja auch ganz interessant, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, Harriet Köhler, Ihre Erzähltechnik. In Ostersonntag haben Sie nämlich eine Erzählperspektive gewählt, dieses Du-Erzählen, die ja doch relativ ungewöhnlich ist. Die hat man immer wieder mal in Romanen stückweise, aber nicht durch einen ganzen Roman durch. Da heißt es also wirklich, du gehst jetzt an den Schrank und holst dir da deine Bluse raus und du ziehst die an und du denkst, warum diese Erzählperspektive? Was hat die Ihnen gebracht im Vergleich meinetwegen zur Ich-Erzählung?
Das war interessant, weil ich mich für diese Erzählperspektive gar nicht bewusst entschieden habe, sondern die war plötzlich da. Und ich kannte keine anderen also inzwischen kenne ich Romane, die diese Perspektive auch einsetzen, aber damals kannte ich keine Romane, die so funktionieren in dieser Du-Perspektive. Und habe dann furchtbare Angst bekommen, dass das vielleicht gar nicht klappt. Es muss ja einen Grund dafür geben, warum das noch niemand gemacht hat. Und habe dann auf halber Strecke versucht, tatsächlich das in Ich-Perspektiven umzuwandeln, was natürlich nicht geht. Diese Du-Perspektive ist unglaublich direkt. Das ist der eine Vorteil daran. Zum anderen aber betont das so, wie diese Figuren in sich selbst eingeschlossen sind.
Wer ist denn dieser, wenn einer Du sagt, muss es hier einen geben, der das sagt? Wer ist dieser Ich? Ist das ein allwissender Erzähler? Ist das ein Kenner der Seele? Ist es die Autorin?
Das ist natürlich nicht die Autorin. ich hatte immer so die Vorstellung von einer kleinen Kamera direkt hinter der Schulter der Menschen. Oft wurde die Perspektive falsch verstanden als ein Selbstgespräch der Figuren, was es nicht ist, sondern das ist tatsächlich jemand, der zugleich allwissend ist und zugleich den Personen sehr nahe ist.
Und dann haben Sie dann diese Stille eine andere Perspektive gewählt. Sie erzählen nämlich reihum oder immer abwechselnd aus der Perspektive dieser drei Männer, Enkelsohn, Sohn und uralter Vater. Und was mir daran so ungeheuer gut gefallen hat, es kam mir so gerecht vor. Jeder konnte in sich selber hineinschauen, hat sich gekannt, seine Empörung, seine Wut, auch seine Aggressionen. Und jeder wurde aber auch von den beiden anderen gesehen. Und so bekamen wir von jedem ein Innen- und ein Außenbild. Und gerecht ist ja keine literaturtheoretische, jetzt ein Begriff, ja. Aber das hat mich so berührt, dass ja man sie von innen und von außen kennenlernt.
Das ist natürlich auch das, was ich erzählen wollte, dass die Geschichte dieser Familie in Wirklichkeit mehrere Geschichten sind und dass es mehrere Wahrheiten gibt über diese Geschichte. Es gibt ja keine Realität, es gibt ja nur Realitäten und das ist mir natürlich durch diese Perspektive, deswegen musste ich eigentlich drei Perspektiven erzählen, sonst wäre es einseitig geworden und die Wahrheit über diese Familie erfährt man auch nur, wenn man mit allen dreien mitgegangen ist.
Genau, man ist also als Leser derjenige, der die ganze Wahrheit, wenn es die denn gibt, kennenlernen darf, während die Personen jeweils ja in ihrem eigenen Ich gefangen bleiben.
Ja.
Ist das auch so ein Ersatz für das Gespräch, Harriet Köhler, dass nämlich im Kopf des Lesers das Gespräch stattfinden kann zwischen den drei Personen, das zwischen ihnen in ihrem eigenen Bereich, in ihrem fiktiven Bereich nicht stattfinden kann?
Zumindest ermöglicht es dem Leser den Gedanken, dass es vielleicht noch mehr gibt als das, was in seinem eigenen Kopf ist. Also man wird ja schon sehr deutlich mit den unterschiedlichen Wahrheiten konfrontiert und vielleicht erlaubt mir das auch den Schluss auf mein eigenes Leben, dass es da auch unterschiedliche Wahrheiten gibt.
Das klingt jetzt so, als könnte Schreiben auch immer wieder so ein Stück Suche und Experiment sein für Sie. Ist es so?
Für mich ist Schreiben nur Suche. Meine Antwort auf die Frage, was ich eigentlich sagen will,
die ich bewusst immer, nicht gestellt habe,
lautet immer, dass ich eigentlich nichts sagen will. Weil wenn ich etwas sagen wollen würde, wäre es viel sinnvoller, ein Sachbuch zu schreiben. Eine Aufforderung, ein Pamphlet, redet miteinander, warum sich die Generationen endlich vertragen müssen oder so. Das tue ich nicht. Das würde ich mir auch nicht anmaßen. Sondern als Romanautorin kann ich eigentlich immer nur mich auf die Suche begeben nach, oder anders gesagt, ich kann nur Fragen stellen. So. Und dann diese Stille angefangen habe zu schreiben, habe ich mich gefragt, wie es sein kann, dass ich und meine Freunde von zwei Generationen großgezogen wurden, die offensichtlich in weiten Teilen traumatisiert wurde. Und dass wir trotzdem denken, dass mit uns aber alles total okay ist.
Ist das vielleicht auch Ihre persönliche Antwort darauf, dass Schreiben eben die Sprache auf die Antwort auf die Sprachlosigkeit der Generation vorher?
Vielleicht. Ich rede aber auch nur drumherum in dem Buch. Ich habe mir eigentlich erhofft, eine klarere Antwort zu finden. Ich glaube, in dem Buch werden immer nur neue Fragen aufgeworfen. Also das ist ja irgendwie kein Roman, aus dem sich eine These ableiten lässt oder eine Antwort finden lässt. Eben, es ist kein Sachbuch.
So. Das wollte ich gerade sagen. Mhm. Sie dürfen nicht von diesem Buch erwarten, was Sie auch gar nicht schreiben wollten. Es ist kein Sachbuch. Aber gerade darum ist es so, ja, ich finde das Wort berührend richtig. Jetzt haben wir schon eine dritte Musik vor uns.
Jetzt packe ich meine komische Seite aus.
Das ist gut.
Wir hören Marty Robbins, Big Iron, ein Country-Klassiker, der ganz großartig ist.
To the town of our free rode a stranger one fine day. Hardly spoke to folks around him, didn't have too much to say. Big iron on his hip. The morning passed so quickly, it was time for them to meet. It was 11:20 when they walked out in the street.
Im Doppelkopf in H2 Kultur ist heute die Schriftstellerin Harriet Köhler zu Gast. Gastgeberin ist Sylvia Schwab. Schriftstellerin sind Sie ja fast über Nacht geworden, könnte man sagen. Also ein bisschen übertrieben, Harriet Köhler. War das Ihr Traumberuf oder ist das Ihr Traumberuf?
Also inzwischen ist es mein Traumberuf, es war er aber nicht immer. Ich wollte ja eigentlich, am Gymnasium ist in mir der Wunsch erwacht, bildende Künstlerin zu werden. Ich hatte so einen guten Freund am Gymnasium, mit dem habe ich viel gemalt und wir haben uns Staffeleien gekauft und sind ständig auf Ausstellungen gefahren und so. Und ich war dann auch fest entschlossen, mich auf der Kunstakademie zu bewerben, habe da aber die Mappenabgabe verpasst. Also man muss sich da ja mit einer Mappe mit Zeichnungen und so bewerben. Und dann habe ich, weil ich die Zeit irgendwie nutzen wollte bis zur nächsten Mappenabgabe, habe ich mich für Kunstgeschichte eingeschrieben. Ja. Weil ich irgendwie dachte, naja, dann beschäftigst du dich wenigstens damit. Und ich habe mich dann auch tatsächlich ein bisschen damit beschäftigt und musste einfach feststellen, dass ich keine talentierte Malerin bin. Es hat mir halt Spaß gemacht, aber eigentlich hatte ich nicht visuell nichts zu sagen. So. Und habe dann aber gleichzeitig zum Glück so Leute kennengelernt, die haben so eine Zeitschrift gemacht für Kunst und Literatur in München. Die gibt es schon lange nicht mehr. Es war so ein selbstgezimmertes Blatt. Und die haben mich mitmachen lassen und da habe ich dann von Leuten, die älter sind und sich irgendwie auch ein bisschen besser auskannten, die Bestätigung bekommen, dass ich doch eine ganz begabte Autorin bin. Und es hat mir auch viel Spaß gemacht und dann habe ich gedacht, na also dann halt schreiben. Mhm. Ich hatte aber zum Thema Schreiben nur eine Idee, nämlich Journalistin. Und wo sonst kann man sein Geld mit Schreiben verdienen? Ja. Also den Schluss da irgendwie, dass man jetzt Schriftstellerin werden könnte, habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Davon habe ich auch nicht geträumt. So. Und die Erzählungen, die ich geschrieben habe, habe ich eigentlich auch nicht im Kontext von Literatur gesehen, komischerweise. Ich habe halt geschrieben.
Ja, da hat Ihnen ja dann ein guter Bekannter oder Vorgesetzter dann doch auf die Sprünge geholfen, was Ihnen und vor allem uns auch zugute kommt. Welchen Preis muss man denn zahlen? Sie stehen im Augenblick ja auch im Rampenlicht. Das ist ja nicht nur beglückend, stelle ich mir vor, das ist auch nicht immer leicht.
Das Gute ist, als Schriftsteller, wenn man nicht gerade Günter Grass ist oder Martin Walser, ist man ja nicht wirklich prominent. Also man wird nicht auf der Straße erkannt oder irgendwie sowas. Man hat jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Termine. Also ich glaube, als Schriftsteller ist so, dass das öffentliche Leben ist relativ überschaubar.
Die kleine Prominenz.
Das ist eine ganz kleine Prominenz.
Ihr Mann ist ja Lektor hier in Frankfurt.
Genau.
Wie weit nimmt der teil an der Entstehung Ihrer Texte? Wie weit lassen Sie ihn teilnehmen, Harriet Köhler?
Der ist mein erster Leser. Der ist auch ein sehr strenger Leser und er ist auch mein Lektor. Obwohl der bei einem anderen, also der ist natürlich nicht offiziell mein Lektor, aber der ist schon ein wichtiger Ratgeber für mich, weil er, glaube ich, meine Arbeit ernster nimmt als jeder andere und mir keine Schlampigkeiten durchgehen lässt, wo andere vielleicht, die andere vielleicht durchwinken würden, sondern der ist schon sehr auf meinen Ruhm bedacht, sozusagen. Also er greift schon ein.
Aber ist es nicht schwieriger vom Partner, sich solche Dinge sagen zu lassen, als von jemandem, der etwas mehr Abstand hat, wie der Lektor im eigenen Verlag, wo man das Gefühl hat, der sagt das nur sachlich und der Partner hat ja auch morgens sich vielleicht schon darüber geärgert, dass die Teetasse nicht in der Spülmaschine stand. Also da vermischen sich ja leicht zwei Ebenen, oder?
Die könnten sich vielleicht vermissen, aber ich habe da so ein ganz großes Vertrauen dazu, dass er echt nur das Beste für meinen Text will und auch bereit ist, dafür, da lange dran darüber nachzudenken. Und der verbringt schon auch viel Zeit mit dem, was ich schreibe. Und ich bin ganz froh, so einen Lektor zu Hause zu haben, weil ich schreibe ja auch öfter mal was für die Zeitung. Das liest er natürlich auch als erstes und lässt mir das dann nicht so, schickst du das nicht ab, meine Liebe.
Ja, eben. Sie haben ja auch ihre...
noch mal schreiben.
Ja, ihren Journalistenberuf natürlich nicht an den Nagel gehängt, sondern sie schreiben... Ja, nebenher oder hauptsächlich, also auf jeden Fall noch eine ganze Menge. Und da gibt es doch jetzt auch so ein neues Projekt. Ich habe es so verstanden, verschiedene Journalisten gehen mit Prominenten essen und machen dann ein Porträt über die. Wie geht das? Reden beim Essen, reden mit vollem Mund, reden übers Essen.
Es ist tatsächlich so eine Art Home Story im Lieblingsrestaurant von interessanten Menschen.
Ja.
So. Also ich war mit Joachim Unseld neulich essen. Ich war letzte Woche mit John Irving essen.
Mhm.
Und der Gedanke ist, dass man mit Prominenten in ihr Lieblingsrestaurant geht und dann so eine Mischung aus Gastrokritik und Porträt schreibt und viel über das Essen spricht. Ich finde es ja wahnsinnig interessant, mit Menschen über ihre Ernährungsgewohnheiten und Vorlieben zu sprechen, weil ich...
Sage mir, was du isst und ich sage mir, wer du bist.
Ja, also es macht Spaß und mich interessiert Essen halt auch wahnsinnig. Und deswegen ist es für mich die geborene, die also wie für mich gemacht, diese Kolumne.
Da sind Sie aber nicht die Einzige, die essen gehen darf oder muss.
Dennis Scheck macht da noch mit.
Ja.
Und noch ein anderer Journalist, Adriano Sack, der auch Autor ist.
Jetzt haben wir ja, Harriet Köhler, viel über Familie gesprochen im Zusammenhang mit Ihren Büchern. Wie stellen Sie sich denn eigentlich Ihre eigene Familie vor? Möchten Sie mal eine große Familie haben?
Das wird noch diskutiert bei uns zu Hause.
Ah, ja.
Mein Mann würde sofort am liebsten 10 Kinder mit mir haben. Ich fühle mich noch nicht so weit.
Ja, gut. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie weit man mit 10 Kindern dann auch noch Journalistin und Schriftstellerin sein kann. Das muss man ja alles unter einen Hut kriegen.
Das stimmt.
Aber das ist ja natürlich auch ganz spannend zu beobachten. Die meisten Doppelkopfgäste hier in H2 Kultur sind deutlich älter als Sie. Viele, würde ich sagen, sind sogar doppelt so alt. Wo möchten Sie stehen, wenn Sie doppelt so alt sind wie jetzt? Also jetzt sind Sie 33, also wenn Sie 66 sind. Wo möchten Sie stehen, Harriet Köhler, im übertragenen Sinn jetzt natürlich?
Ich denke darüber eigentlich nicht so viel nach. Ich wäre froh, wenn sich mein Autorendasein so einpendeln würde, dass ich gut davon leben kann. Ich muss jetzt nicht wahnsinnig reich werden, aber so, ich würde gern mein Auskommen haben und so viele Leser wie möglich. Es müssen aber nicht Hunderttausende sein.
Und haben Sie ein positives Vorbild für eine alte Frau? Also fürs Älterwerden? Also ich meine, es gibt ja viele berühmte Frauen, die auch alt noch sehr, sehr lebendig sind. Ich denke jetzt gerade mal an die alte Margarete Mitscherlich hier in Frankfurt. Ja? Gibt es so Frauen, wo Sie sagen, Mensch, so möchte ich mal sein?
Habe ich nö.
Und in der eigenen Familie, gab es da weibliche Vorbilder, denen Sie nachfolgen, sagen, wie die das geschafft hat, alles unter einen Hut zu kriegen?
Also ich habe ja eine sehr alte Oma, die ist schon, die geht stramm auf die 100 zu. Und die ist noch ganz gut in Form. Und die hat aus ihrem wahnsinnig alten, sehr runzeligen Gesicht blitzen so wahnsinnig witzige Augen hervor. Also wenn ich mir so eine gewisse Verschmitztheit bewahren könnte, wäre ich schon ganz froh.
Ja, dann sind wir am Ende unseres Doppelkopfgesprächs angelangt und Sie sind so nett und sagen uns, was wir jetzt zum Schluss für eine Musik machen.
Jetzt hören wir einen Titel, der heißt Homegrown und ist von Booker T and the MGs.
Können Sie da noch ein paar Sätze zu sagen? Wie kommen Sie darauf?
Ich wusste ja, dass ich als letztes Lied eine reine Instrumentalversion mitbringen muss. Und da ist mir keine eingefallen. Mein Mann hat aber eine riesige Plattensammlung und noch mehr Platten als CDs, Tausende. Und den habe ich dann losgeschickt und der hat einen ganzen Nachmittag damit verbracht, Instrumentalversionen von irgendwelchen Sachen zu hören und hat am Ende dieses Lied ausgesucht.
Dann sind wir sehr gespannt darauf. Das ist ja auch ein Gruß an Ihren Mann oder von Ihrem Mann. Ja, bevor wir das jetzt hören, Ihnen, Harriet Köhler, einen ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute für Sie, für Danke. Ihr Schreiben, für Ihre Familie. Von den Doppelkopfhörern in HR2 Kultur verabschiedet sich Sylvia Schwab.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.